Herzlich willkommen bei Säen und Hören.
Mit einer Beize, die du auflegst, hast du den wenigsten Wirkstoffgehalt pro Hektar, den du ausbringst, am effektivsten, nämlich genau dort, wo er wirken soll und nur dort, wo es auch gebraucht wird, nur am Wirkort. Es gibt keinen Abtrift oder irgendwas.
Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine fachliche oder rechtliche Beratung. So, ich drücke jetzt einfach mal auf Aufnahme. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Hi Thomas, schön, dass ich da sein darf, ja.
Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da war es ähnlich schönes Wetter, die Sonne hat geschienen und wir haben einen Film produziert zum Thema Mais. Und es waren eigentlich super schöne Rahmenbedingungen, ein auch wirklich tolles Ergebnis raus geworden, wie ich finde. Also es war wirklich ein schönes Projekt und ja, ich freue mich, dass wir in dem Rahmen wieder miteinander sprechen können. Wir haben ja uns da mit dem Schwerpunktthema Mais auseinandergesetzt. Würdest du sagen, ist das so deine Schwerpunktkultur?
Also ich bin heute schon zuständig für den Mais als Kundenmarketingmanager, war aber das letzte Jahr im Schwerpunkt Raps unterwegs, heißt Raps Saatgut und Raps Pflanzenschutz, habe ich dort als Marketingmanager betreut.
Wie bist du denn überhaupt zu Bayer gekommen oder auch dazu, dich jetzt mit den Kulturen Mais und Raps zu beschäftigen? Kommst du konkret auch vom Hof?
Ja, genau. Ich komme selbst von einem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern. Der wird heute auch noch betrieben in einer Vater-Sohn-GbR, Vater und ich. Wir haben hauptsächlich Körnermais im Anbau, aber mittlerweile auch einige Hektare an Raps draußen stehen. Ich habe nach meinem Abitur Landwirtschaft studiert und bin dann für ein Jahr in Kanada gewesen auf einem größeren Ackerbaubetrieb, danach 3 Jahre in der Landtechnik bei Glas und seit mittlerweile 7, 8 Jahren bei Bayer, zuerst als Außendienstberater für Pflanzenschutz und Saatgut. Also ich habe beide Bereiche schon betreut und seit einem Jahr jetzt in der Zentrale als Marketingmanager.
Ich habe tatsächlich schon auch jetzt viele deiner Kollegen auch kennengelernt und Kolleginnen, die auch tatsächlich selber immer auch noch ein bisschen praktische Landwirtschaft nebenher laufen lassen. Ist das so ein gängiges Konzept?
Ja, wir haben solche und solche bei uns. Also wir haben Leute, die wirklich jetzt von zu Hause aus nicht unbedingt landwirtschaftlich geprägt sind. Wir haben aber auch viele, die vom Hof kommen, irgendwie nah am Hof sind oder selbst auch noch Landwirtschaft betreiben. Und dieser Mix ist, glaube ich, ganz gesund fürs Unternehmen.
Wir achten bei uns im Team auch mal drauf, dass alle, ich sage mal, Stallluft geschnuppert haben. Und die Landwirtschaft ja, ist ja so eine ja recht eigene Branche. Und das ist ja manchmal gar nicht so unpraktisch, wenn man das, was man ja auch vertreibt und wozu du letztendlich auch dann Marketing und Produktentwicklung machst, wenn du das auch selber im Anbau hast. Ne? Das ist ja, denke ich, auch eine super Kombination und bedeutet für uns ja für diese Folge natürlich auch eine Menge praktisches Wissen, was du ja auch irgendwie dann mit einfließen lassen kannst. Als aufmerksamer Zuhörer unseres Podcasts ist dir sicher nicht entgangen, dass die Vorstellung immer noch mit ein paar Oder-Fragen abschließt.
Ja, bin gespannt.
Ich habe mal 2, 3 ja recht einfache Oder-Fragen natürlich auch für dich vorbereitet. Und die erste wäre, isst du lieber Reis oder lieber Kartoffeln?
Kartoffeln.
Ich hätte es tatsächlich auch so beantwortet, wobei wir schon im Freundeskreis öfter mal darüber diskutieren, dass vielen so eine Kartoffel irgendwie so zu lieblos ist, aber ich finde so eine Kartoffel mit ein bisschen Butter und Salz, da geht eigentlich nichts drüber.
Ja, da kann man noch mehr draus machen.
Lieber einen Film schauen oder lieber eine Serie?
Serie.
Hast du aktuell eine Lieblingsserie, die du schaust?
In letzter Zeit hatte ich relativ wenig Zeit, mich um eine Serie zu kümmern. Die letzte, die ich geschaut habe, was war das? Thomas, ich häng.
Jetzt haben wir den Spannungsbogen so lange gehalten, jetzt wollen es alle unbedingt wissen.
Scheiße. Die mit dem Engländer, der den Hof gekauft hat, Die habe ich jetzt zuletzt angeschaut.
Ja, ja. Clarksons Farm.
Clarksons Farm.
Ja, tatsächlich. Ja, es ist echt sehr unterhaltsam. Also die wurde schon von verschiedenen Seiten empfohlen. Ich denke, das können wir durchaus
ist ganz
so teilen.
Ist ganz lustig, ja. Und man sieht, dass die sich in England mit den ähnlichen Schwierigkeiten, was auch Behördengänge angeht, rumschlagen müssen als wir in Deutschland.
Ja, das ist überall ähnlich herausfordernd im Moment. Fährst du, wenn du Urlaub machst, lieber zum Meer oder lieber in die Berge? Also du bist jetzt in der Nähe von Freiburg, meine ich, ansässig. Da fährt man, hat man es in die Berge natürlich nicht so weit.
Ja. Also ich fahre in der Freizeit gerne in den Schwarzwald, aber in Urlaub, glaube ich, lieber ans Meer.
Perfekt, vielen Dank. Danke für die kurze Vorstellung. Ich würde jetzt gerne mit dir so ein bisschen ins Thema eintauchen. Wir wollen ja auch insgesamt über das Thema Beize ein bisschen sprechen, ganz explizit natürlich auch über die Rapsbeizung, was ja auch sowohl Raps als auch Maizen natürlich auch genau deine Schwerpunktthemen sind. Ich habe mal ein bisschen recherchiert im Vorfeld, mal geguckt, wie sich eigentlich auch so der Rapsanbau entwickelt hat. Und der hat ja so in den letzten Jahren so eine kleine Renaissance erfahren. Und ja, die Anbaufläche bzw. die Erntefläche hat ja auch deutlich zugenommen. Und auch jetzt, ich habe mal nachgeschaut, der Verband der Ölsaatenhändler prognostiziert ja auch eine tendenziell etwas höhere Ernte in Deutschland als im Vorjahr. Also 4,38 Millionen Tonnen habe ich in einer gängigen Fachzeitschrift entnommen. Ja, wie ist so dein Eindruck da draußen? Wie entwickelt sich da der Rapsanbau in deinem Gebiet?
Also wir hatten tatsächlich im deutschen Markt eine Renaissance, wie du es beschreibst. Die Anbauzahlen sind wieder angestiegen. Raps war attraktiv, auch in der Fruchtfolge. Raps war gesucht. Natürlich durch diesen schlimmen Konflikt in der Ukraine waren Ölsaaten knapp. Und das hat den Raps wie auch die meisten anderen Getreidearten nochmal mit befeuert, auch in der Lukrativität für den Landwirt und dadurch auch diese durchaus hohe Aussaatfläche 2022 im Herbst. Und wir hatten 2022 im Schnitt der Jahre eine außergewöhnlich gute Ernte, sowohl qualitativ als auch quantitativ, also in der Menge. Und all das hat dann für den Raps gesprochen. Raps wird ja, ob Raps gesät wird oder nicht, wird meistens relativ kurzfristig entschieden. Es ist die erste Kultur, die gesät wird und du hast noch relativ viel Zeit, dir Alternativen danach zu überlegen, im Gegensatz zum Mais. Deswegen ist eine Entscheidung für eine Rapsaussaat immer auch ein Stück weit sehr situativ. Wie sieht es denn im Sommer aus? Wann bekomme ich die Gerste weg? Wie klappt die Bodenbearbeitung? Ist es trocken danach? Wie ist der Ausblick auf die Vermarktung hingesehen auch? Und ja, deswegen bleibt es immer beim Raps spannend, auch immer ein bisschen eine Glaskugel. Weltweit haben wir sogar die größte Raps-Aussaatfläche 2022. Also steht uns eine der größten Rapsernten bevor, die Welt je gesehen hat.
Ich meine, der Markt hat ja auch total verrückt gespielt. Also die Erlöse waren ja auch ziemlich hoch. Also
wir waren ja Richtung 1000 Euro schon unterwegs. Das ist ja unvorstellbar.
Aber gleichzeitig natürlich auch einige Herausforderungen. Also so wie du es beschreibst, kann ich mir vorstellen, ist der September auch für dich gerade auch ein interessanter Monat, weil ja wahrscheinlich auch eine Menge an Saatgut dann da noch gehandelt wird. Dann ist ja halt auch wirklich die Situation oft gewesen in den letzten Jahren, dass es einfach von den Witterungen, ja wie du schon sagst, gar nicht abzusehen war. Vielleicht teilweise auch die Rapsaussaat sehr weit hinausgezögert wurde noch. Was würdest du denn sagen, sind denn aktuell so die größten Herausforderungen, mit denen die Landwirte zu kämpfen haben?
Also die Herausforderungen die letzten Jahre hatten wir eher im Herbst, also den Bestand zu etablieren. Vor 2 Jahren hatten wir einen massiven Raps-Erdflurdruck und mit Wegfall der neonicotinoiden Weizen hat eben die Problematik Raps-Erdflur im Raps eine viel größere Stellung eingenommen, als vielleicht früher der Rapsglanzkäfer im Frühjahr als Schädling hatte. Und somit den Bestand im Herbst zu etablieren, ist die halbe Miete, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Wir hatten mit Trockenheit zu kämpfen die letzten Jahre. Und in den trockenen Boden einen Raps zu legen und dann ewig drauf zu warten und den auch relativ lang, den kleinen Raps, den schwierigen Umwelteinflüssen wie jetzt einem Raps-Airflow auszusetzen, das waren somit die Herausforderungen des letzten Jahres, mit auch ein Schlüsselfaktor, was hattest du für eine Beize oder mit welcher Beize arbeitest du da?
Das ist eigentlich eine super Steilvorlage. Die Frage, die lag mir nämlich schon auf der Zunge. Ja. Der Raps-Airflow hat sich ja massiv ausgebreitet, kann man so sagen, zumindest auch stark ausgebreitet. Ja. Und Beize war halt ein wichtiges Instrument, letztendlich dagegen vorzugehen. Jetzt vielleicht nochmal eine Einstiegsfrage. Wie funktionieren ganz allgemein Beize? Bevor wir da jetzt näher in das Thema einsteigen, vielleicht nochmal, um alle Zuhörer und Zuhörerinnen einmal mitzunehmen. Wie würdest du die Funktionsweise von Beizen beschreiben?
Gut, eine Beize ist der Schutz, den du aufs Saatgut legst, also ums Korn legst. Eine Beize kann verschiedene Wirkungen haben. Es gibt insektizide Beize, die praktisch das Saatkorn vor Schaderregern schützen. Es gibt fungizide Beizen, die das Saatgut vor Krankheiten schützen. Es gibt Biostimulanzien, mittlerweile relativ viele auch, die dem Saatgut helfen sollen, früh Nährstoffe verfügbar zu haben. Das sind mal die großen Beizen. Und mit einer Beize, die du auflegst, hast du den wenigsten Wirkstoffgehalt pro Hektar, den du ausbringst, am effektivsten, nämlich genau dort, wo auch wirken soll, im Gegensatz zu einer beispielsweise Insektizidanwendung, wo du einen ganzen oder den ganzen Bestand behandelst oder die komplette Fläche, hast du hier eine sehr, sehr geringe Fläche, die eigentlich nur behandelt wird und nur dort, wo es auch gebraucht wird, nur am Wirkort. Es gibt keinen Abtrift oder irgendwas. Eigentlich eine sehr, sehr effiziente Weise, das Saatgut oder eine effiziente Art, das Saatgut zu schützen.
Du hast es angesprochen, die Neonicotide-Beizen sind weggefallen und hast auch ganz gut aufgezeigt, man muss eine Entscheidung treffen bei der Beize, weil verschiedene Beizen ja unterschiedliche Wirkmechanismen oder Zielorte letztendlich auch haben. Was sind denn jetzt die Alternativen, die im Raps oder gerne auch im Mais zur Verfügung stehen?
Ich fange mal kurz mit dem Raps an. Im Raps haben wir eigentlich noch zwei große insektizide Wirkstoffe, mit denen du gegen oder zwei große insektizide Produkte, mit denen man gegen die Schädlinge arbeiten kann. Das wäre zum einen das Buteostat. Buteostat, Flupyrodifuron, ist der Wirkstoff. Ist ein Wirkstoff, mit dem wir gegen den Raps-Erdfloh was tun. Also Raps-Erdfloh-Bekämpfung oder erster Raps-Erdfloh-Schutz der jungen Pflanzen. Das bringt uns ein Buteo. Wir haben als zweite große insektizide Beize im Markt das Lumiposa. Lumiposa bietet eigentlich einen Hauptschutz oder Hauptgrund, nur Lumiposa anzuwenden, ist die weiße Kohlfliege, die in manchen Regionen stark vorhanden ist und auch starke Schäden mit sich bringt. Und mit Lumiposa kann ich meinen Raps davor schützen. Im Mais sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir noch einen anderen Grund, eine Beize einzusetzen. Wir haben die letzten Jahre ein Produkt gehabt, das hieß Mesorol. Mit Mesorol hatten wir einen sehr guten Vogelvergrämungseffekt oder Vogelrepellent-Effekt. Ein Vogelrepellent-Effekt sorgt einfach dafür, dass das Korn vor Fraßschäden von Vögeln geschützt ist, indem es nicht schmackhaft ist für die Vögel, dieses Korn zu essen. Da gab es zum Beispiel Region, da war das wirklich fast zu 100% musste Mesorol damals aufgebeizt werden, beziehungsweise jetzt der Nachfolger dafür ist das Korit. Korit hat auch eine Vogelrepellent-Wirkung und wird auf mittlerweile auch relativ vielen Hektar in Deutschland eingesetzt. Als zweites Produkt, das es noch gibt, ist das Force. Und Force bringt uns einen Schutz gegen Insekten, also einen Insektizidarbeitsschutz. Da wäre zum Beispiel Schaden durch Drahtwurm zeitweise mit abgedeckt. Es ist aber nicht mehr, wie es die Neonicotinoide waren, ein systemischer Wirkstoff, sondern nur noch ein Kontaktinsektizid. Das heißt, das Korn ist eigentlich noch so lange geschützt, wie dieser Beizhof um das Korn da ist. Sobald die Pflanze dann oder beziehungsweise der Keimling aus dem Beizhof rauswächst und austritt aus der Erde und die ersten Blätter schiebt, haben wir eigentlich oder verlieren wir dann Stück für Stück den Beizschutz und sind nicht mehr so effektiv, wie wir es früher vielleicht noch waren oder noch waren mit den Neonicotinoiden.
Ja, vielen Dank für die, finde ich, sehr gute Übersicht. Du hast ja gesagt, dass Beizung eigentlich einer der effektivsten Wege des Pflanzenschutzes darstellt, weil man genau am Ort des Geschehens ansetzen kann.
Ja.
Gleichzeitig gibt es ja natürlich die permanente Sorge, dass nach dem Wegfall der Neonicotinoiden auch weitere Beizen verloren gehen. Wagst du da einen Blick in die Glaskugel, wie es sich die nächsten Jahre auf dem Beizmarkt entwickelt?
Also generell standen die Beize von regulatorischer Seite und politisch sehr stark unter Druck. Was für mich ein Stück weit nicht nachvollziehbar ist, weil ich habe es vorher angesprochen, es gibt keine Pflanzenschutz-Applikationen, die wir machen, die so gezielt und so mit so wenig Umwelteintrag arbeitet wie eine Beize. Und deswegen werden die Beizen klassischerweise oder leider klassischerweise immer so ein bisschen im Mittelpunkt stehen. Und vor allem, wenn es dann um Neuzulassungen auch geht, wird es im Insektizidenbereich sehr, sehr schwierig, da neue Wirkstoffe und auch neue Produkte zuzulassen.
Was bedeutet das denn konkret auch für die Praktiker draußen? Das heißt, irgendein Schutz muss ja erfolgen, dass wenn ich jetzt ein Problem halt mit Insekten habe oder mit Schädlingen habe, dann muss ich ja aktiv werden. Das heißt, wenn ich den zurück auf den Raps komme, einen Raps-Airflow habe und bin vielleicht auch wirklich in einem Problemgebiet, dann die Beize deckt nicht mehr den hundertprozentigen Schutz ab. Was sind dann die Konsequenzen oder was empfiehlst du auch den Praktikern, Praktikerinnen dann draußen?
Dann wird das bedingen, dass ich deutlich aufmerksamer sein muss bezüglich Schädlingsdruck. Ich wirklich meine Bestände fast täglich, weil Raps-Airflow-Populationen können sich massiv entwickeln, fast täglich kontrollieren muss und gegebenenfalls wird es bedingen, dass auch mehr Insektizide eingesetzt werden. Das können wir so ganz deutlich auch sagen. Also mit dem Wegfall des Insektiziden-Beizschutzes wird bedingen, dass mehr Insektizide dann über die Spritze ausgebracht werden müssen, um die Bestände schützen zu können.
Ja, also du hast es gesagt, sehr aufmerksam beobachten. Und bei Insektiziden ist ja sowieso grundsätzlich so, dass man ja auch frühzeitig reagieren muss, um den Schaden letztendlich noch gering zu halten. Und das ist natürlich auch im Vergleich zur Beize, denke ich, sowieso noch ein Problem, was sich dann ergibt, dass ich ja erstmal sowieso schon Schaden habe, bis ich letztendlich mit meiner Maßnahme auf dem Feld bin. Genau. Und bei einer Beize habe ich ja sicherlich auch einfach den prophylaktischen Schutz viel stärker.
Genau, genau.
Wir haben ja darüber gesprochen, es gibt ja verschiedene Schwerpunkte auch bei den Beizen oder verschiedene Mittel zur Verfügung. Ist es so, dass du auch jetzt in unterschiedlichen Regionen auch dann den Einsatz von verschiedenen Beizen empfiehlst oder wie funktioniert das in der praktischen Umsetzung?
Ja, es ist schon ein Stück weit so. Also man kennt ja die Region, man weiß, wo welche Problemstellung vorherrscht. Wenn ich mal als Beispiel die Region, wo ich herkomme, ich komme aus dem Rheingraben, dort wird relativ viel Körnermais oder wird sehr viel Körnermais angebaut. Da war immer ein großes Problem mit den Krähen, also Krähenfraß, dann nach der Saat. Und da war eigentlich Standard, dass ein Mesorol mit drauf Karm oder du Misohol als Beizschutz gewählt hast, weil klar war, sät einer ein Mais ohne Misohol, dann werden sich die Krähen genau auf den Acker ausstürzen. Und das hat man an der Praxis so auch gesehen in den ersten Jahren, als dann Misohol nicht mehr da war. Der neue Wirkstoff Corit oder das neue Produkt Corit noch nicht zu 100% verfügbar war, dass es da schon Schäden gab. Ja. Also deswegen wirst du immer regional Schwerpunkte haben, aber das hast du ja überall. Das hast du beim Insektizideinsatz genauso. Du hast immer Regionen, wo am Beispiel Raps jetzt zum Beispiel die Kohlfliege eine Rolle spielt und die Anbauer dann in großem Maße Lumiposa als die Standardbeize in dem Fall sich oder auswählen werden.
Kann man in Zahlen sagen oder hast du Zahlen, wenn ich jetzt beim Raps einfach mal die Beize weglassen würde, inwiefern sich das auf den Ertrag nachher niederschlägt?
Oh, das ist von bis. Also du kannst Glück haben, der Raps entwickelt sich trotzdem und du wirst minimale Schäden haben. Du kannst da aber auch 30, 40, wenn der Raps Airflow komplett räumt, bis zu 100% Schaden haben beim Verzicht auf eine Beize. Aber eine Beize wird auch immer nur ein Teil einer Pflanzenschutzstrategie sein. Also du wirst mit der Beize alleine heute leider nicht mehr alle Probleme erschlagen können.
Aber wie du schon gesagt hast, beim Raps geht es halt vor allem auch um eine gute Jugendentwicklung oder beziehungsweise ja genauso beim Mais, da möchte man auch, dass die Reihen schnell zugemacht werden. Und dann ist ja auch eigentlich, also beim Mais ist er ja dann eigentlich fast durch und auch der Raps hat ja dann ein sehr gutes Unterdrückungsvermögen und kommt ja eigentlich auch ja erstmal gut klar oder das ja. Ist zumindest dann erstmal gut in den Winter dann. Was würdest du denn jetzt sagen, nochmal so zusammenfassend? Ich finde es immer ganz gut, wenn man den Zuhörern, Zuhörerinnen draußen nochmal so ein paar schnelle Gewinne mit auf den Weg gibt. Was können die Praktiker morgen am Tag schon irgendwie anders machen, wenn es ums Thema Beize geht? Oder was ist so das, was du sagst, das was würdest du denen unbedingt mit auf den Weg geben?
Also was, glaube ich, wichtig ist, dass man seinen Standort kennt und mit dem Standort dann auch die richtige Beizwahl trifft. Das heißt, informiert euch bei eurem Pflanzenschutz oder Saatgutberater, welchen Beizschutz bietet derjenige an. Richtet vielleicht die Sortenwahl auch ein Stück weit nach dem Beizschutz, weil nicht immer gibt es jede Sorte auch in jeder Beize. Dann entscheidet euch für diesen Beizschutz, würde ich immer sagen, weil der Beizschutz, ich habe es jetzt mehrfach schon angesprochen, einfach der effektivste Pflanzenschutz ist, den wir haben. Wir protektiv hier noch arbeiten können und ich es als großen Benefit sehe für jeden Raps- oder auch Maisanbauer, wenn er sich damit auch Sicherheit erkaufen kann.
Sehr gut, vielen Dank. Das war eigentlich schon. Also ich finde, es war wirklich eine schöne, gute Zusammenfassung zum Thema Beizung. Also ich habe selber auch noch einiges daraus gelernt und auch nochmal, ja, für mich hat sich auch nochmal ich habe einfach nochmal gelernt, wie wichtig es einfach ist. Also das hat sich ja, denke ich, nochmal ganz gut jetzt herausgestellt und was für ein unglaublich entscheidendes Instrument das eigentlich ist, dass es das gibt. Ich glaube, das war ja auch schon einfach eine riesen Errungenschaft, dass es mal erfunden wurde und es ist eigentlich schade, dass es jetzt so weit zurückgeschraubt wird. Ja. Aber ich hoffe, dass uns das einfach noch weiterhin erhalten bleibt und dass die Wirkstoffe, die jetzt zugelassen sind, auch zugelassen bleiben. Ja, in dem Sinne, Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke auch in dein Tätigkeitsfeld.
Ja, danke dir. Danke dir, Thomas, und hat mich sehr gefreut, heute wieder mit dir zu sprechen und gerne wieder.
Vielen Dank fürs Einschalten bei Säen und Hören. Weitere Informationen findet ihr auf agrar.bayer.de. Bis bald.